Ja, hallo, schönen guten Tag. Gut, dass ihr wieder bei Radio X dabei seid und im Hörerfenster zuhört. Heute im Hörerfenster wieder Greenpeace Frankfurt. Am Mikrofon Jörn Burger. Naja, wie immer beschäftigen wir uns natürlich mit Umweltthemen heute. Stichwort Agrosprit und Energiewende. Dazu haben wir natürlich auch Mitglieder von Greenpeace Frankfurt im Studio, unseren Otto Gebhardt, den kennt ihr ja schon, und Alex Wenzel. Naja, und mit Alex möchte ich dann gleich ins Thema einsteigen. Hallo Alex, guten Tag.
Hallo Frankfurt.
Alex, ich habe dich leider noch nicht hochgeschaltet, du darfst jetzt nochmal Hallo Frankfurt sagen.
Bisher habe ich auch nicht mehr gesagt, Hallo Frankfurt.
Das ist super. Vielleicht waren die Zuhörer etwas irritiert mit der Bezeichnung Agrosprit. Das kennt man vielleicht nicht so. Da ist eine andere Bezeichnung üblich. Die andere Bezeichnung, wie ist denn die, Alex, und warum verwendet Greenpeace lieber Agrosprit?
Ja, die ursprüngliche Bezeichnung ist Biosprit. Und es ist nicht nur Greenpeace, es ist eigentlich im Sprachgebrauch mittlerweile so, dass man zu Agrosprit übergeht. Einfach deswegen, weil man erkannt hat, es hat nicht viel mit Bio zu tun, auch wenn natürlich der Rohstoff oder es biologische Rohstoffe sind. Es sind ja keine fossilen Stoffe mehr wie Ölderivate oder aus Öl hergestellt, sondern es ist biologisch. Aber es hat nichts mit ökologischem Anbau zu tun. Deswegen ist der Begriff Bio im Grunde völlig fehl am Platz.
Ja, Bio hört sich eher so richtig schön grün, sauber und vernünftig an.
Ja. Das Image haben wir noch für den Begriff Bio und wir hoffen natürlich, dass der auch bleibt. Aber ich will ganz kurz nochmal erklären, um was es eigentlich geht, wenn wir von Agrosprit sprechen. Es geht also eigentlich um zwei Varianten. Einmal Agrodiesel, den gibt es schon etwas länger. Der wird zum Beispiel aus ölhaltigen Pflanzen wie Raps oder Ölpalmen gewonnen. Kommt unter anderem aus den USA, Brasilien, Indonesien, Malaysia, aber auch aus Deutschland. Dann gibt es das Ethanol und da sprechen wir jetzt vom E10. Wird gewonnen aus Zuckerrohr, aus Rüben oder Getreide. In Form einer alkoholischen Gärung fällt Ethanol an. Und die größten Hersteller sitzen auch wieder in den USA, Brasilien, China und auch in der EU. In Deutschland ist es so, dass 5% Ethanol zum Benzin beigemischt werden, aktuell. Und mit dem E10, wie der Name schon sagt, soll das auf 10% angehoben werden. Wird vom Verbraucher nicht angenommen. Zum Glück. Beim Diesel übrigens ist der Anteil, also an Agrodiesel, ist 7%. Und die Diskussion, die geführt wird, interessanterweise wurde die ja von dem Herrn Niebel angestoßen, von unserem Entwicklungsminister Niebel. Die Diskussion hat im Grunde zwei ganz verschiedene Ansätze. Es geht einmal darum, inwieweit ist das ethisch vertretbar, also dass eine Minderheit der Menschen aus Nahrungsmittel Brennstoff herstellt und die Mehrheit der Menschen entweder überteuerte Lebensmittel kaufen muss, beziehungsweise auch dadurch Hunger leiden muss. Und der zweite Ansatz ist Agrosprit überhaupt ökologisch sinnvoll? Denn das war ja mal die ursprüngliche Ausgangsposition, die EU 2003 erreichen wollte. Wir produzieren einfach was weniger CO2 ausstößt. Und die Frage ist halt, werden die Ziele von damals tatsächlich erreicht?
Da hast du ja fast schon eine Frage beantwortet, die ich dir stellen wollte, nämlich warum spricht sich Greenpeace gegen E10 aus? Du hattest ja schon angedeutet, dass man lieber diese landwirtschaftlichen Flächen für Lebensmittel verwenden sollte, statt für Energiepflanzen.
Ja, man spricht von nachwachsenden Rohstoffen, aber nachwachsend bedeutet nicht automatisch, dass das auch nachhaltig ist. Und darum geht es ja eigentlich, um nachhaltige Produkte. Gerade bei E10 ist es so, dass teilweise Wälder gerodet werden, um eben mehr Anbaufläche zu haben. Die ganze Landnutzungsänderung, die wird bei der CO2-Bilanz vom Agrosprit gar nicht berücksichtigt. Und die EU schreibt vor, dass bei Agrosprit 35% der Treibhausgase eingespart werden müssen im Vergleich zu den fossilen Brennstoffen. Und das Ziel wird weit verfehlt. Das weiß jeder, das weiß die EU, das wissen die Sprithersteller. Die Verbraucher wissen es vielleicht nicht, aber vielleicht ab jetzt, wenn sie die Sendung hören. Und das Ziel der CO2-Reduzierung wird also bei Weitem verfehlt. Also Greenpeace spricht sich natürlich dagegen aus. Es handelt sich um ein reines Greenwashing dabei, wenn man E10 uns als tolles Produkt anbieten will. Es hilft dem Klimaschutz also eigentlich überhaupt nichts.
Können wir denn von Greenpeace aus Alternativen vorschlagen?
Ja, es werden Versuche gemacht mit einer Pflanze, auch aus dem amerikanischen Raum, und zwar der Jatropha-Baum. Die Früchte sind sehr ölhaltig, stehen jetzt nicht in Konkurrenz zu Lebensmitteln. Da werden, wie gesagt, Tests durchgeführt. Ich weiß nicht, wie lange die noch brauchen, 1, 2, 3 Jahre. Aber das wäre zum Beispiel eine Variante, die man nutzen kann. Dann gibt es natürlich Akkusprit auch aus organischen Abfällen. Also man kann aus diesen Abfällen zum Beispiel ein Gas produzieren und aus diesem Gas dann einen flüssigen Treibstoff, der auch geeignet wäre. Ich denke, das sind so die einzigen Varianten, die akzeptabel sind. Ansonsten ist der Ansatz von Greenpeace, die Automobilhersteller müssen einfach ihre Leistungen im Bereich des Motors verkleinern und vor allen Dingen spritsparendere Motoren herstellen. Also bestes Beispiel war von VW der Lupo, den es vor Jahren mal gab. Den gab es dann leider nie wieder. Und jetzt die letzten Tage hat VW zum Beispiel den neuen Golf, den Golf 7 präsentiert. Der ist alles andere als spritsparend. Und wir wissen, dass VW es viel besser kann. Die Technik gibt es, sie wird aber nicht eingesetzt. VW möchte weltweit der führende Automobilhersteller sein. Und von einem führenden Unternehmen erwarten wir schon auch wegweisende Ideen und gerade was die Knappheit an Sprit angeht, beziehungsweise an Energiereserven, da sollte der Marktführer schon auch Vorreiter sein. Und vor allen Dingen wissen wir ja, dass es die Technik gibt. VW hat zum Beispiel die Blue Motion Technik, die schon gar nicht schlecht ist, aber die wird nur gegen einen hohen Aufpreis angeboten. Und man kann nicht erwarten, dass man ein ohnehin schon teures Auto vielleicht noch mit 1500 Euro oder wie viel es auch sein mag dann, noch zusätzlich ausstattet, um Sprit zu sparen. Wir fordern von VW, dass die diese Technik von vornherein in jedes Auto einbauen und vielleicht nur zu den tatsächlichen Kosten auch dann weitergeben.
Also das kann ich dir sagen, beim Polo sind es 1500 Euro, die habe ich geblecht.
Ja, ja, das wird so um den Dreh schon sein. VW hat ja auch den Up rausgebracht, den haben wir letztes Jahr bei der IAA, sind wir den massiv angegangen. Der hat natürlich schon sehr gute Werte, aber man muss bedenken, es ist ein Kleinwagen und er verbraucht mehr Sprit wie vor circa 15 Jahren der Lupo. Und VW kann es, nicht nur VW, andere auch, aber als Marktführer ist VW bei uns eben Hauptansprechpartner. Es gibt zum Thema Lebensmittel zum Beispiel, gibt es auch ein paar Zahlen vielleicht, die man sich einfach mal vor Augen führen sollte.
Oh ja, die Beispiele würde ich gerne mal hören, wenn du da Zahlen hast,
ja, ein
wo
paar,
wir in Konkurrenz Energie, Pflanzen und Lebensmittel treten.
Genau, ein paar habe ich zum Beispiel. 2007 hat sich der Preis in Mexiko für Mais verdoppelt, also tatsächlich verdoppelt. Warum war das so? Weil die Amis selbst eine schlechte Ernte hatten und einen hohen Bedarf an Ethanol hatten und in Mexiko den Mexikanern praktisch den Mais weggekauft haben. Und das kann es eigentlich nicht sein. Im Moment verarbeiten die USA ca. 40% der eigenen Maisernte für die Produktion von Ethanol. Also 40%, das muss man sich mal vorstellen. In Deutschland sind es immerhin auch 1,5 Millionen Tonnen Getreide, die jährlich für die Ethanolherstellung eingesetzt werden. 1,5 Millionen Tonnen. Das ist ein Haufen Zeug.
Das ist gewaltig.
Ja, und 2010 haben die Deutschen zum Beispiel rund 3,8 Millionen Tonnen Agrosprit getankt. Also 3,8 Millionen Tonnen Agrosprit. Das teilt sich auf ca. 2/3 für Diesel, Agrodiesel und 1/3 für Ethanol. Also das sind wahnsinnige Mengen und weltweit werden ca. 150 Millionen Tonnen Getreide für die Ethanolherstellung gebraucht. 150 Millionen Tonnen, damit kann man, ich weiß es nicht genau, aber jede Menge Leute ernähren.
Ja, also das Brot kommt in den Tank.
Das Brot kommt in den Tank, ja, und aus unserer Sicht hat E10 vielleicht mal ursprünglich einen guten Zweck gehabt, aber das Ziel ist vollkommen verfehlt oder wurde komplett verfehlt. Es hat sich natürlich eine Industrie gebildet, die davon lebt, die Arbeitsplätze geschaffen hat, und die damit rechnet, dass es weitergeht. Aber selbst Shell hat erst gerade jetzt gesagt, wir rechnen nicht damit, dass wir die Quoten erfüllen, die gefordert sind, auch von der Bundesregierung. Und Shell rechnet mit hohen Strafzahlungen. Wir haben ja auch jetzt in diesen Tagen gerade recht saftige Preise für Normalbenzin, für Superbenzin an den Tankstellen. Es wird den Ölkonzernen vorgeworfen, dass die jetzt schon die Strafe mit einpreisen. Das heißt, wir Verbraucher zahlen das, was die nicht an E10 verkaufen, um die Quote zu erfüllen. Also Shell spricht von 300 bis 400 Millionen Euro an Strafe für alle Ölkonzerne. Und das wird uns jetzt hier pro Liter mit ein paar Cent jetzt schon abgeknöpft.
Na toll. Ja, dann vielen Dank, Alex. Und dann hoffe ich, dass unsere Hörer nie wieder die Bezeichnung Biosprit in den Mund nehmen. Also Leute, das heißt Agrosprit und wird hoffentlich demnächst wieder abgeschafft.
Ja, bitte nicht tanken.
Genau. Tja, Otto, heute sitzt du mal auf der anderen Seite, sonst bist
mal
du ja hier.
Mal wieder.
Ja, wir kommen jetzt zum Stichwort Energiewende. Die Energiewende ist ausgerufen, sie ist in aller Munde, aber was haben wir denn zu wenden? Welche Bereiche müssen wir denn da alle anfassen, Otto?
Ja, also zunächst mal einen schönen guten Tag an euch am Radio. Nun ja, das ist ein sehr komplexes Thema, die Energiewende. Was gewendet werden soll, sind die Energiequellen, die Stromquellen. Das bedeutet, dass es eben einen Ausstieg geben soll aus der Atomenergie, aus der Kohleverstromung. Und nachdem das Gas als Brückentechnologie eine Zeit lang verwendet wird, eben auch sukzessive der Ausstieg aus dem Gasverbrauch hin zu sogenannten erneuerbaren Energien. Das ist eben dann die Energie aus Wasserkraft, Wind, Solar, Photovoltaik. Ausgerufen wurde das von der derzeitigen Bundesregierung nach den sattsam bekannten Ereignissen in Fukushima vor rund anderthalb Jahren, also im März 2011, als nach dem Erdbeben anschließend dem Tsunami die vier Blöcke in Fukushima ja havarierten. Und das sollte man jetzt einfach auch nicht vergessen, der massive Druck der Straße damals. Es gab ja, da gingen Hunderttausende auf die Straße, um endlich also gegen die Atomkraft zu demonstrieren und für den Ausstieg aus der Atomkraft zu sprechen. Die Energiewende wurde, wie bereits gesagt, von der derzeitigen Bundesregierung ausgerufen, und zwar mit der Zielrichtung, dass bis 2022, wenn das letzte AKW abgeschaltet wird, der Anteil an erneuerbaren Energien bei 35% liegen soll, bis 2050 dann bei 80%. Wir haben jetzt im ersten Halbjahr 2012 bereits einen Anteil von 25%. Es wird versucht, diesen massiven Anstieg, der innerhalb kurzer Zeit erfolgt ist, ja, kann man schon sagen, auszubremsen. Weil wenn die Projekte, die die einzelnen Landesregierungen vorhaben, umgesetzt würden in dem Tempo, hätten wir bis 2020 schon einen Anteil von 50%. Was natürlich nicht im Interesse aller wäre. Das muss man wirklich mal so sagen.
In meinem Interesse schon, Otto. Du meinst mit allen sicher die Energiekonzerne.
Ja, wobei das ein zweischneidiges Schwert ist, wenn man diese Offshore-Projekte anguckt, also sprich Windanlagen auf hoher See, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Großkonzerne sich beteiligen müssen, sehr hoch, weil das eigentlich ansonsten finanziell kaum zu stemmen wäre. Aber im Wesentlichen geht es eben auch in die Richtung, dass die Stromversorgung dezentraler erfolgen soll, sprich Windanlagen auf Land, Photovoltaik, Solarenergie, Biomasse. Und das wäre etwas, was dann eben auch Privatpersonen umsetzen können, was Stadtwerke umsetzen können. Und das würde jetzt dann eben die Machtstrukturen, kann man wohl so sagen, in dem Bereich Energie ziemlich verändern und haben sie teilweise jetzt auch schon verändert. Ich meine, das beste Beispiel, man könnte den Alex nochmal erwähnen, ihr wart ja vor kurzem in Mastershausen, da konntet ihr das ja sicher mal angucken, wie das so aussieht.
Ja, da haben wir mal gesehen, was eine Gemeinde alles auf die Beine stellen kann. Ich will das jetzt nicht nochmal zusammenfassen mit Photovoltaik und Wind, aber die verdienen so viel Geld damit, dass die mittlerweile Schulen, Kindergärten bauen können, ohne irgendwelche Kredite aufnehmen zu müssen. Und das ist ein angenehmer Effekt für jede Kommune, die keine hohen Gewerbesteuereinnahmen hat. Man verdient Geld praktisch und tut auf jeden Fall was Gutes für die Umwelt.
Und es demokratisiert natürlich auch die Energieversorgung, weil eigentlich praktisch alle Bürgerinnen und Bürger sich über Beteiligungen an dem Bau von Windkraftanlagen und so weiter beteiligen können.
Ja, Dezentralisierung, das ist es, nimmt den Konzernen die Macht weg.
Genau, so kann man das sagen. Das würde sicher vieles einfacher machen. Ein weiterer Aspekt der Energiewende ist natürlich auch, im Moment dreht sich die Diskussion hauptsächlich oder fast ausschließlich um den Strom. Weitere Punkte oder Aspekte der Energiewende sind natürlich auch andere Bereiche, wie zum Beispiel Verkehr, Gebäudesanierung, wo es immense Potenziale gibt. Gebäudeverbrauch liegt bei 40% des Stromaufkommens. Und was eben weitere Teilbereiche der Energiewende sind einmal die erneuerbaren Energien, der Ausbau derselben, eine Energieeffizienz, sprich, dass elektrische Geräte effizienter werden und auch Energieeinsparungen, Stichwort Standby und dergleichen.
Wir haben das EEG, das Erneuerbare Energiengesetz, noch gar nicht angesprochen. Es wird ja immer kolportiert, mit der EEG-Umlage würde der Stromkunde den Ausbau der erneuerbaren Energien subventionieren. Ja, macht er, aber hat der Bürger nicht auch schon andere Energieträger subventioniert, ohne das über seine Stromrechnung zu merken?
Ja, das ist wohl wahr. Das läuft ja schon seit Jahrzehnten. Die Kohlesubventionen sind allseits bekannt. Auch die Subventionen der Atomenergie, die sind weniger bekannt in der Öffentlichkeit, aber die haben sich im Laufe der Jahrzehnte doch auch ganz schön summiert. Es gibt eine neue Studie, die von dem Ökostromlieferanten Greenpeace Energy, muss ich gleich dazu sagen, die sind rechtlich und so weiter unabhängig von uns als Greenpeace als Umweltschutzorganisation. Also Greenpeace Energy und der Bundesverband Windenergie haben eine Studie dieser Tage veröffentlicht, wo genau detailliert aufgeführt wird, was eigentlich die einzelnen auch konventionellen, sprich fossilen Energieträger so an Subventionen, externe Kosten, zum Beispiel Klimaschäden, eventuelle Atomunfälle, Atomentsorgungen, die Thematik Asse und Morsleben, wo die Endlager in Anführungszeichen, marode sind, wo also es drunter und drüber geht. Wenn man das alles zusammenrechnet, kommt man auf ganz interessante Zahlen. Jetzt muss ich euch mit ein paar Zahlen versorgen, das geht jetzt manchmal bei dem Thema nicht anders. Zum Beispiel wird bei Wind das ausgerechnet mit 8,1 Cent pro Kilowattstunde. Wasser wären 7,8 Cent pro Kilowattstunde. Erdgas sind es 9% und jetzt kommen die anderen konventionellen. Braunkohle mit 15,6 Cent, Steinkohle 14,8 Cent und Atom mit 16,4 Cent pro Kilowattstunde, wenn man das alles so umrechnen würde. Da sieht man, dass eben die erneuerbaren Wind und Wasser schon heute wesentlich günstiger sind oder wären, wenn man das mal fair aufführen würde in der Stromrechnung und so weiter und so fort. Ein weiteres Problemfeld bei dieser Sache sind natürlich, oder sagen wir es mal so rum, diese Thematik ist natürlich schon hochbrisant. Wenn das jetzt den Bürgerinnen und Bürgern so vermittelt wird, dass die Energiewende so wahnwitzig teuer wird, dann verliert die natürlich auch ziemlich schnell an Akzeptanz. Deshalb müssten wir einfach auch mal erwähnen, warum es dazu kommt, dass das so angeblich so teuer wäre, wird. Diese Umlage, die EEG-Umlage soll zum Beginn nächsten Jahres derzeit 3,6 Cent pro Kilowattstunde auf plus minus 5, wahrscheinlich eher etwas über 5 Cent pro Kilowattstunde ansteigen. Wenn man das umrechnet auf den Jahresverbrauch bei einem 4-Personen-Haushalt, sind es 250 Euro. Das hört sich im ersten Moment etwas schrecklich an. Wenn ich das auf einen Monat umrechne, sind es pro Haushalt 20 Euro. Und das ist sicher für manche Familien sind 20 Euro auch Geld, das muss man einfach so sehen. Wenn ich das jetzt aber ein bisschen noch weiter runterbreche auf die Person, sind es 5 Euro im Monat, und wenn ich es ganz weit runterbreche, sind 17 Cent täglich pro Person in einem 4-Personen-Haushalt. Jetzt kann sich jeder selber mal überlegen, ob das wirklich so furchtbar teuer wäre, das Ganze. Mittengrund für den Anstieg der EEG-Umlage ist natürlich auch, dass stromintensive Unternehmen von dieser Umlage befreit sind. Sprich, der normale Stromverbraucher, normale Stromkundin und auch kleinere mittelständische Unternehmen zahlen das alles mit, was die Großkonzerne geschenkt bekommen. Dazu ist noch eine ganz interessante Zahl. Gibt es eine ganz interessante Zahl? Also einige wenige hundert energieintensive Unternehmen verbrauchen knapp 20% des Stromes und zahlen 0,3% an EEG-Umlage.
Oh, toll.
Und da kann sich jeder ausrechnen, warum die einzelnen Verbraucherinnen bei uns das dann, warum das denen so hoch vorkommt.
Du weißt so, Otto, in letzter Zeit höre ich immer, dass Stromkonzerne und Politiker sich öffentlich Sorgen um die untragbare Belastung der armen Stromkunden wegen der EEG-Umlage machen. Ist das ein glaubwürdiger Grund für die Forderung, Subventionen in erneuerbare Energien zu reduzieren?
Es wird fragwürdig, wenn man sich genauer anguckt, was da in letzter Zeit passiert. Ich meine, es gibt natürlich auch Experten an den Umweltverbänden, die zumindest, was die Solarförderung anbelangt, oder auch Verbraucherschutzverbände, die bei der Solarförderung der Meinung sind, die muss reformiert werden. Da gibt es wohl schon so etwas wie eine Überförderung. Aber wenn man sieht, aus welcher Richtung diese Klagen kommen und welche Klagen das sind, ich möchte da nur mal kurz ein Beispiel anführen. Ende August hat die Bundesregierung eine neue Haftungsregelung beschlossen, die dahingehend führt ist, wir haben das Problem mit dem Netzausbau, dass eben das Netz nicht so schnell ausgebaut wird, wie der Strom meinetwegen vom offenen Meer, also von den Offshore-Anlagen, reinkommt. Und die TenneT, das ist einer der nördlichen Netzbetreiber, hat schon signalisiert, dass sie den Ausbau der Netze nicht stemmen können. Jetzt gibt es diese Regelung, die Haftungsregelung, wonach, wenn so ein Netzbetreiber zur Haftung verpflichtet wird, weil er eben die Versorgung mit dem Strom nicht gewährleisten kann, dass nicht auf den Netzbetreiber zurückfällt, sondern die Stromkunden über ihre Rechnung bezahlen müssen. Was heißt, es wird wieder teurer werden, der Strom. Also kann man nicht behaupten, dass die erneuerbaren Energien die Preistreiber sind. Darüber hinaus sind die Kosten, die Stromkosten allgemein in den letzten Jahren um 10% gestiegen. Bei den Privatverbrauchern werden sie bei Industrie und dergleichen um 3% gesunken sind. Diese Einsparungen, zudem kommt noch, dass der Preis durch die erneuerbaren Energien an der Strombörse in Leipzig sinkt. Diese Preissenkungen wurden aber von den großen Energieversorgern nicht an die Kunden weitergegeben. Also das ist eine Chimäre, die da durchs Land getrieben wird, dass die erneuerbaren Energien maßgeblich oder allein schuldig an den Preissteigerungen sind.
Ja, und vor allen Dingen kann ich auch nicht wirklich glauben, dass die Bosse in den Energiekonzernen sich tatsächlich Sorgen um die Kosten der Verbraucher machen. They don't really care about us. Ja, ihr zwei, in der letzten Zeit wird die öffentliche Diskussion um die Energiewende auf eine Strompreisdebatte reduziert. Ist das sinnvoll und gerechtfertigt oder wird das unter Umständen gezielt als Störfeuer eingesetzt?
Also es ist im Grunde sehr erbärmlich, dass die Konzerne wie Vattenfall gerade versuchen, das Ganze nur auf die Kosten zu reduzieren. Wir wissen alle, die Energiewende ist nicht kostenlos, aber wir wissen auch, dass wir sie brauchen, denn mal abgesehen von den Kosten, was machen wir denn, wenn das letzte Ölfass oder wenn das angeliefert wird, das können wir kaum noch bezahlen. Es wird zum Beispiel, oder es wurde ausgerechnet an einer Studie von dem Institut Eutec, dass wir auch bis 2030, und das ist gar nicht mehr so lange dahin, dass wir, wenn wir konsequent weiter umsteigen, dass wir ca. 300 Milliarden Euro an Ausgaben einsparen. Wo kommt denn die Kohle zum Beispiel her, die wir hier verfeuern im Kohlekraftwerk Staudinger? Das ist größtenteils aus Kolumbien, aus dem Ausland, die wir teuer bezahlen müssen, und die Preise für Kohle, die steigen ganz konstant an. Vattenfall hat zum Beispiel gesagt, in den nächsten, bis 2020 werden die Strompreise um 30% steigen. Das mag schon stimmen und damit wird uns Angst eingejagt, dass wir das nicht bezahlen können. Aber was war denn die letzten 10 Jahre? Wir haben jedes Jahr Strompreissteigerung gehabt von 3-4% pro Jahr. Und da komme ich auch auf 30-40%. Und da war die EEG-Umlage bzw. die erneuerbaren Energien haben da noch keine so große Rolle gespielt. Also es wird leider viel Angst gemacht und unser neuer Umweltminister Altmaier, der steigt drauf ein. Es wird nur noch auf die Kosten geguckt und auf den Sinn, auf den ursprünglichen Zweck der Energiewende, wie Klimaschutz, Kosten im Griff halten, uns unabhängig machen. Das scheint überhaupt keine Rolle mehr zu spielen. Das ist sehr schade.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, Klimaschutz. Einer der Hauptgründe für die Energiewende war ja auch diese Debatte um die Klimaveränderung. Und selbstredend natürlich auch Zukunftstechnologie. Es gibt dann auch die beständige Gefahr von einer Atomkatastrophe. Ich hatte das ja ganz am Anfang von meinem Teil gesagt mit Fukushima. Bei dem Stichwort Klimaschutz, da kann man doch zum Beispiel, sollte man schon mal erwähnen, dass diesen Sommer im Nordpolarmeer eine Eismeergröße, kann man sagen, eher Eismeerkleine gemessen wurde, wie sie bisher seit Beginn der Aufzeichnungen Ende der 1970er Jahre noch nie gemessen wurde. Und zwar hat sich das Nordpolarmeer inzwischen auf 4,1 Millionen Quadratkilometer zurückgezogen. Ich habe jetzt keinen Vergleich zu sagen, das war mal so oder mal dies, mal jenes, aber es ist ein Umfang, wie er bisher nur in der Geringe noch nie festgestellt wurde. Das nächste ist Stichwort Atomkatastrophe in Fukushima. Wissenschaftler haben jetzt schon bei Schmetterlingen, die dort vorkommen, festgestellt, dass es da erhebliche Mutationen gibt in der Form, dass die Flügel kürzer sind wie vorher und dass es dass die Augenstellung verändert ist gegenüber den herkömmlichen Individuen. Und zwar sogar in der Form, die erste Generation hatte noch verändert Mutationsraten von 12%, beziehungsweise Individuen, die betroffen waren, 12%. Und inzwischen sind es in der dritten Generation bereits 51%, die diese Mutationen aufweisen. Also da muss man einfach auch mal darauf hinweisen, nochmals, dass es um mehr geht als nur um Preise für Strom. Es geht eben auch, und da wird das Ganze für uns dann unter Umständen wahnwitzig teuer, um den Klimaschutz und es geht auch um Vorsorge gegen Atomunfälle.
Wir müssen die Energiewende schaffen, sonst wird das alles noch viel teurer. Aber wird das eigentlich wirklich so furchtbar viel teurer als Greenpeace behauptet? Hat Greenpeace nicht da was vorgestellt? Habe ich nicht mal was von der Plan gehört?
Ja, genau. Also es wurde schon mal vor 2-3 Jahren gab es einen Plan B, der wurde jetzt fortgeschrieben zum Der Plan mit dem Untertitel Deutschland ist erneuerbar, da wird dann von dem EUTEC-Institut, das der Alex vorher erwähnt hat, vorgerechnet, dass wir bis 2015 komplett aus der Atomenergie aussteigen können, also nicht erst 2022, sondern bereits 2015. Dann soll es den Ausstieg aus der Kohle geben, der bis 2040 realisiert werden soll. Also sprich, zunächst werden große Kohlekraftwerke abgeschaltet, dann neue, kleinere bis 2040. Bis 2050 soll dann Gas als Brückentechnologie vollständig ausgeblendet werden. Und das würde eben dazu führen, dass wir uns 2050 zu 100% mit erneuerbaren Energien versorgen, was dazu führt, dass unsere Reduktion an Klimagasen um 90% erfüllt werden könnte. Das sind die Zahlen. Und dann nochmal ein ganz kurzer Satz zu dem, was ich vorher erwähnt hatte mit dieser Haftung für nicht vollzogene Netzanschlüsse. Ist die Forderung eben auch von Greenpeace, dass die 4 Netzbetreiber eben zu einer Bundesnetzagentur zusammengefasst werden, die dann eben auch die Kosten dafür auf alle Schultern eigentlich verteilen sollten, sprich, dass es hier eine staatliche Netzagentur geben soll.
Danke, Otto. Ja, dann möchte Alex noch was sagen?
Ich wollte auch nochmal einen Punkt ansprechen, der gerade diskutiert wird. Und zwar heißt es immer, es soll immer da produziert werden, wo es auch sinnvoll ist. Also da wird an Europa gedacht. Strom aus Photovoltaik soll möglichst im Süden produziert werden, Wind an den Küsten. Natürlich macht das Sinn, ist ja ganz klar. Nur bis Europa soweit ist, da sind nochmal 20 Jahre rum. Wir müssen jetzt anfangen und umstellen, damit wir dann in 20 Jahren unsere Alternativen haben und nicht erst dann loslegen. Europa ist dann noch sehr uneins.
Genau, Alex. Danke. Ja, liebe Hörer, das war's dann für heute. Auf unserer Webseite und unserem Blog findet ihr mehr zu diesen Themen und auch natürlich zu anderen www.greenpeace-frankfurt.de. Selbstverständlich könnt ihr auch bei uns mitmachen. Das ist überhaupt kein Problem. Alles, was ihr dazu braucht, lernt ihr bei uns. Sehr empfehlenswert ist der Besuch unseres Schnupperabends. Den machen wir an jedem ersten Montag eines Monats von 18 bis 19 Uhr bei uns im Baumweg 10. Unsere Pläne, unsere routinemäßigen Sitzungen an jedem ersten und dritten Montag eines Monats und unsere Arbeitsgruppen tagen je nach Bedarf situationsgerecht. Ja, dann kommen wir mit der Zeit wunderbar klar, verabschieden uns. Am Mikrofon war Jörn Burger, unsere Spezialisten heute Otto Gebhardt und Alexander Wenzel. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal.